Deutschlandfunk, Lebenszeit.
Mit Dörte Hinrichs am Mikrofon herzlich willkommen. Die einen lernen es leicht, wenn sie mit Beginn der Grundschule in die Welt der Buchstaben, Sätze und Bücher eintauchen. Andere tun sich eher schwer damit, Wörter zu erkennen und Texte zu verstehen. Richtig lesen und schreiben zu können, das sind grundlegende Fähigkeiten, die jeder am Ende der Schulzeit beherrscht. Könnte man meinen, aber weit gefehlt. Jeder achte Erwachsene in Deutschland kann nicht richtig lesen und schreiben. Das heißt, etwa 6,2 Millionen Menschen hierzulande haben Probleme, längere Texte zu erfassen. Das ist das Ergebnis der letzten Leo-Studie der Universität Hamburg von 2018. Und das ist auch die aktuellste. Und es ist immer noch viel zu wenig bekannt. Schambesetzt und tabuisiert, wenn Menschen nicht richtig lesen und schreiben können, lautet unser Thema heute in der Lebenszeit. Die meisten der Betroffenen sind übrigens berufstätig und über die Hälfte sind deutsche Muttersprachler. Weil es so selbstverständlich erscheint, lesen und schreiben zu können, ist die Scham oft besonders groß, wenn man am Arbeitsplatz schriftliche Anweisungen nicht versteht, Formulare und Verträge nicht richtig ausfüllen kann, Bedienungsanleitungen von technischen Geräten oder Beipackzettel von Medikamenten nicht richtig versteht, was ja manchmal ohnehin eine besondere Kunst ist. Oft fällt es lange Zeit ja gar nicht auf, dass es mit dem Lesen und Schreiben nicht so gut klappt, weil manche Weltmeister darin sind, das zu vertuschen. Doch klar ist auch, das kostet viel Energie und am gesellschaftlichen Leben können diese Menschen nicht so einfach teilhaben wie andere. Was sind das für Herausforderungen für Erwachsene, die nicht richtig lesen und schreiben können? Was müssen sie im Alltag und Beruf bewältigen? Wie können passende Lernangebote geschaffen und mehr Menschen damit erreicht werden? Darüber wollen wir heute bis 11.30 Uhr diskutieren und auch mit Ihnen ins Gespräch kommen. Fällt Ihnen vielleicht das Lesen und Schreiben schwer? Aus welchen Gründen auch immer? Wie bewältigen Sie damit Ihren Alltag? Wo gibt es die meisten Probleme? Wissen Familienangehörige, Ihre Freunde oder Kollegen davon? Tauschen Sie sich mit anderen darüber aus? Suchen Sie vielleicht einen Lese- und Rechtschreibkurs auf oder besuchen Sie schon einen? Sie sind herzlich eingeladen, von Ihren Erfahrungen zu berichten und auch Fragen zum Thema zu stellen. Auch Angehörige von Betroffenen können sich natürlich gerne melden. Und selbstverständlich müssen Sie nicht Ihren Namen nennen, wenn Sie das nicht möchten. Rufen Sie uns also gerne an unter 00800 4464 4464. Ich wiederhole nochmal, 00800 4464 4464. So lautet unsere kostenlose Telefonnummer. Und Sie können uns auch eine E-Mail schicken an folgende Adresse: lebenszeit@deutschlandfunk.de. Schreiben Sie auch gerne Ihre Telefonnummer in die E-Mail, wenn wir Sie zurückrufen dürfen. Wir haben heute Expertinnen und Experten eingeladen, die sich auskennen und engagieren im Bereich der Alphabetisierungsangebote und der Forschung dazu. Bei mir im Studio begrüße ich Dr. Nicole Pöppel, Geschäftsführerin des Bundesverbandes Alphabetisierung und Grundbildung e.V. Schönen guten Morgen, Frau Pöppel.
Guten Morgen.
Und außerdem bei mir im Studio Monika Koppe. Sie ist Leiterin des Alphabetisierungsprogramms an der Volkshochschule Köln. Schönen guten Morgen.
Hallo, guten Morgen. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, und wir warten noch auf Professor Dr. Josef Schraar. Er ist wissenschaftlicher Direktor des Deutschen Instituts für Erwachsenenbildung. Er wird uns hoffentlich gleich zugeschaltet sein aus einem Studio in Berlin. Eigentlich wollte ich beginnen mit einem Teilnehmer eines Lese- und Rechtschreibkurses, mit dem ich vor ein paar Tagen telefoniert habe und den wir in die Sendung eingeladen haben. Der ist nun heute aber leider nicht hier. Vielleicht ist ihm etwas dazwischen gekommen oder er hat es sich anders überlegt. Es ist ja auch nicht einfach für viele Menschen, das zu erzählen. Er hat mir aber am Telefon geschildert, dass er sich immer sehr abhängig gefühlt hat von seinen Partnerinnen, die besser lesen und schreiben konnten als er, die viel für ihn übernommen haben. Und dann hat er sich mit über 50 Jahren entschlossen, einen Lese- und Rechtschreibkurs zu besuchen. Und seitdem, so sagte er mir, fühle er sich viel sicherer und unabhängiger. Und bei seiner Arbeit auf dem Bau sei das nie aufgefallen, dass er nicht gut lesen und schreiben konnte. Er hat sich einfach ziemlich viel abgeguckt. Frau Koppe, wenn Sie als Leiterin des Alphabetisierungsprogramms an der Volkshochschule Köln das hören, sind das typische Erfahrungen von Menschen, die Probleme haben mit dem Lesen und Schreiben und die zu Ihnen in die Beratung kommen?
Ja, das auf jeden Fall. Also viele unserer LernerInnen sind erwerbstätig, stehen mitten im Berufsleben und suchen sich innerhalb der Familie beispielsweise auch eine Person, die unterstützt und hilft bei vielen Belangen. Und gerade im beruflichen Kontext ist es so, dass man Wege sucht, die Schriftsprache zu umgehen und teilweise Ausreden. Und wenn dann doch der Moment kommt, dass man UnterstützerInnen benötigt, dann wird eine Person ins Vertrauen genommen und gesucht. Und es gibt eine Person oder es gibt Wege, die oder Strategien, die man dann sucht und nimmt. Und es sind nicht viele Menschen, die dann davon wissen, aber viele unserer LernerInnen sind tatsächlich mitten im Leben und
ja, und die versuchen sie dann auch zu erreichen mit ihren Angeboten an der Volkshochschule. Ja. Ich meine, einfach Flyer zu verteilen und oder auch im Internet zu recherchieren, ist ja gar nicht so einfach, wenn einem das Lesen Schwierigkeiten bereitet. Wie werden die Menschen aufmerksam auf solche Angebote?
Ja, das ist richtig. Das ist unsere größte Herausforderung, wirklich alle Menschen zu erreichen, die nicht ausreichend lesen und schreiben können. Und wir sind sehr, sehr dankbar über die Angebote, die es auch bundesweit gibt, vom Bundesverband Alphabetisierung und Grundbildung, wie das Alpha-Telefon, über das LernerInnen oder Betroffene auf uns zukommen oder MultiplikatorInnen, Angehörige oder andere Personen. Und das sind oft diese Mittelspersonen, diese Brückenpersonen, die den Kontakt dann zu uns herstellen.
Also das sind ganz wichtige Personen, um diese Brücke zu schaffen. Wie lange gibt es schon so ein Alphabetisierungsprogramm an der Volkshochschule und wie ist die Nachfrage?
Ja, also ich bin jetzt seit 4,5 Jahren bei der Volkshochschule Köln und da gab es schon ein beständiges Angebot. Es war so, dass in den letzten Jahrzehnten oft Projekte liefen oder über Fördergelder neue Angebote geschaffen wurden und die sind dann zu Regelkursen geworden. Und es gibt einige LernerInnen bei uns, die mittlerweile schon viele Jahre dabei sind und stetig dazu lernen und sich sicherer fühlen im Alltag und auch im Erwerbsleben mit der Schriftsprache umzugehen.
Wer findet den Weg zu Ihnen, zu einem Kurs an der Volkshochschule und dann auch eben zu dem passenden Lernangebot? Was sind das für Menschen, die...
Ja, es ist ganz unterschiedlich. Ich habe mir gestern noch mal die Zahlen angeschaut. Wir haben knapp 250 Personen, die bei uns lesen und schreiben lernen. Ein großer Teil ist natürlich dabei, Deutsch auch zu lernen. Aber wir haben immerhin 80 Personen, die deutsche Muttersprachler sind oder die deutsche Sprache so gut beherrschen, weil sie hier aufgewachsen sind. Und sind entweder mitten im Berufsleben oder sie sind mittlerweile im Ruhestand. Wir haben auch ganz junge Erwachsene, die den Weg zu uns finden. Also es ist wirklich breit gefächert. Und wir versuchen, unsere Angebote im Abend- oder Nachmittagsbereich anzusiedeln, um den Personen die Möglichkeit zu geben, das neben dem Erwerbsleben zu machen. Das heißt, die Personen arbeiten im Bereich Pflege, im Bereich Bau, also ganz unterschiedliche Berufe oder auch im Einzelhandel, in der Reinigung. Das ist wirklich sehr vielfältig.
So dass einem das wahrscheinlich gar nicht auffällt im Alltag, so leicht, dass das jemand ist, der vielleicht nicht so gut lesen oder schreiben kann.
Ja, wann fällt einem das auf? Vielleicht, wenn wir ganz mit offenen Augen einmal durch einen Bahnhof gehen und wir werden angesprochen von Personen, wann denn die Bahn fährt oder wohin sie denn fährt. Das sind vielleicht so kleine Anzeichen und das hat nicht unbedingt immer was mit der Sehfähigkeit zu tun. Vielleicht hat es auch damit was zu tun, dass die Person das nicht lesen kann. Das ist oft das, was mir auch von unseren LernerInnen geschildert wird, dass sie mittlerweile in der Lage sind, einfach zu lesen, wohin sie fahren können oder selbst eine Bahnverbindung rauszusuchen. Und das sind für uns erstmal Kleinigkeiten, aber es ist für die Person auch eine Riesenhemmschwelle, überhaupt fremde Personen am Bahnhof oder an der Haltestelle anzusprechen, weil es ja offensichtlich ist, dass man es lesen kann.
Genau, und dann ist man auch auf Hilfsangebote angewiesen. Zu den vielen Hilfsangeboten, Sie haben gerade an der Volkshochschule Köln die erwähnt, an vielen Volkshochschulen bundesweit gibt es sowas. Zu diesen Angeboten, die sich an Menschen richten, die nicht oder schlecht lesen und schreiben können, gehört auch das Alpha-Mobil. Das ist ein Transporter mit einem mobilen Straßenstand, der kreuz und quer durch die Republik tourt. Auf öffentlichen Plätzen informiert das Beraterteam Betroffene über Hilfsangebote vor Ort und will auch eben stärker aufmerksam machen auf die Problematik. Vor kurzem machte das Alpha-Mobil auf dem Marktplatz in Berlin-Spandau Station. Daniela Siebert war für uns dort.
Mitten auf dem gepflegten Kopfsteinpflaster steht der weiße Zeltbaldachin und beschirmt zwei Mini-Tresen mit Infomaterialien und die Berater von Alpha-Mobil. Doch der heimliche Star am Stand ist das Glücksrad. Eine ältere Dame mit schwarzem Glitzerkopftuch schaut interessiert.
Möchten Sie mal drehen?
Ja.
Ja, bitteschön, dann spielen wir eine Runde.
Das Rad besteht aus einem orange-weißen Strahlenkranz. Die einzelnen Felder zeigen jeweils einen Buchstaben des Alphabets an. Diesmal stoppt der Zeiger auf dem P.
Was ist das für ein Buchstabe?
P.
P, sehr gut. Bei uns geht es nämlich um Buchstaben und Wörter und das Lesen und Schreiben. Gut, kennen Sie einen Vornamen, der mit einem P beginnt?
Paula.
Spielerisch lockt Daniel Weber von Alpha Mobil die Dame mit solchen Fragen immer tiefer in ein Gespräch und klopft scheinbar nebenbei ihre Sprachkompetenz ab. Es stellt sich heraus, sie stammt aus der Türkei und würde gerne besser Deutsch können. Seine Hinweise auf das Spandauer Lerncafé gleich um die Ecke stoßen bei ihr auf offene Ohren. Dort gibt es kostenlose Kurse für Erwachsene, die schlecht lesen und schreiben können.
Ich verstehe alles, aber ich rede nicht so perfekt.
Würden Sie gerne besser Deutsch lesen können?
Ja, auch da.
Ja,
gut, sehr gut.
Gucken Sie mal, das ist Julia.
Ja, ja.
Sie arbeitet dort.
Julia Nagy gibt der Frau direkt ihre Telefonnummer, damit sie einen Termin vereinbaren kann. Und fürs Mitmachen beim Glücksrad bekommt sie Buntstifte, einen Stoffbeutel und einen Kugelschreiber. Darauf die Nummer einer kostenlosen Beratungshotline. Daniel Weber drückt seiner Mitspielerin auch bedruckte Papiere in die Hand mit weiteren hilfreichen Telefonnummern und einem Stadtplanausschnitt, wo genau das Lerncafé liegt. Ob die Mitspielerin am Glücksrad die Infos selbst nutzt oder weiterreicht, ist dem Team im Prinzip egal.
Wir möchten einerseits die allgemeine Öffentlichkeit ansprechen. Also das heißt, jede Person, die vorbeikommt, damit sie von dem Thema erfährt. Jede Person kann auch mitwissende Person sein. Also eine Person im Umfeld haben, eine Person kennen. Und wir versuchen, alle Menschen zu erreichen, für die ein Lese-Schreib-Kurs interessant sein könnte.
Vielen Menschen, die kaum lesen und schreiben können, fällt es schwer, das zuzugeben. Daniel Weber und sein Team wissen das. Ihre Antwort heißt Empathie und Geduld.
Da sind wir auch darauf angewiesen, dass wir auf Menschen zugehen. Wir gucken dann, und wenn Menschen so ein bisschen um den Stand vielleicht schleichen oder ganz langsam gucken oder ein bisschen stehen bleiben und länger wirklich auch auf die Schriftsprache gucken, das können Indizien sein, wo wir dann verstehen, okay, vielleicht ist es eine Person, die sich schwer tut.
Auch die Berlinerin Tina Fiedern ist diesmal mit am Stand und berät. Als Betroffene kennt sie viele der typischen Probleme. In ihrem Fall heißt das:
Beim Lesen ist es so, ich lese, aber ich verstehe nicht, was ich lese. Ich verstehe den Inhalt nicht.
Trotzdem schaffte es die Ü50erin, eine Zeit lang als Putzkraft zu arbeiten. Sie dachte, das gehe ohne Lesen.
Aber es ist fehlgeschlagen. Man muss ja lesen, was für ein Putzmittel man da reinmacht. Also habe ich den Leuten zugeguckt, die das gemacht haben, beim Einarbeiten und habe mir das gemerkt.
Ihr Arbeitgeber wusste gar nichts von dem Problem?
Nein. Habe ich nicht drüber geredet. Das war mir peinlich.
Ein Bekannter machte sie auf Kurse beim Verein Lesen und Schreiben aufmerksam. Sie war interessiert, aber zu schüchtern, dort anzurufen. Der entscheidende Schubs kam dann von ihrer Nachbarin.
Und dann hat sie aber angerufen und hat gleich einen Termin für den nächsten Tag gemacht. Und dann hat sie gesagt, wenn du da morgen nicht hingehst, um 9:30 hast du Termin. Das ist unsere Freundschaft aus. Die hat mich erpresst.
Tina Fiedern hat den Kurs besucht und danach noch weitere. Sie könne jetzt zum Beispiel Kochrezepte richtig lesen, freut sie sich. Früher wurde ihr Essen oft zu scharf. Und?
Ich bin selbstbewusster geworden, sonst würde ich hier nicht sitzen. Würde jetzt auch kein Interview geben. Würde mich wahrscheinlich, wenn ich das nicht gemacht hätte, verkriechen.
Ja, dass sich Menschen nicht länger verkriechen, weil sie weniger gut lesen und schreiben können, das ist ja auch ein Anliegen von Ihnen. Nicole Pöppel, sind Literatur-, Kultur- und Medienwissenschaftlerin und Geschäftsführerin des Bundesverbandes Alphabetisierung und Grundbildung und auch Projektleiterin des Alpha Mobils, von dem wir gerade gehört haben. Frau Pöppel, Menschen wie Tina Fiedern, die wir gerade im Beitrag gehört haben, sind ja bestimmt wichtige Brückenbauer, weil sie selbst einmal betroffen waren, die Scham auch kennen und auch den persönlichen Gewinn für das Selbstbewusstsein, wenn sie einen Kurs besucht haben und anschließend besser lesen und schreiben können. Welche Rolle spielen ehemals Betroffene, um anderen zu helfen, auch diesen Weg zu gehen?
Bei unserer Arbeit im Bundesverband sind Lernende oder ehemalige Betroffene ganz, ganz wichtige Unterstützer in unserer Arbeit. Die als sogenannte Lernbotschafterinnen und Lernbotschafter gehen sie mit dem Alpha-Mobil-Projekt zusammen auf die Straße, gemeinsam mit Bildungsträgern bundesweit und machen Aufklärungs- und Öffentlichkeitsarbeit. Und es ist keineswegs eine Selbstverständlichkeit, sondern man merkt, dass es also zum einen der Weg in ein Lernangebot überhaupt zu finden schon ein sehr, sehr großer Schritt für viele ist, dass es dann auch für manche aber durch die Ermutigung, die sie da finden und merken, dass sie an Selbstvertrauen gewinnen und an Kompetenzen im Bereich der Schrift, dass sie sich mehr zutrauen und dann viele auch Interesse haben, die Motivation und diese Bestärkung auch an andere weiterzugeben. Also es gibt eine ganz große Motivation von vielen ehemaligen Betroffenen, das auch an andere zu kommunizieren, dass sie sich trauen sollen, dass sie sich Hilfsangebote suchen sollen. Und aus dem Grund ist auch am Alphamobil, wo wir ja aufsuchende Arbeit machen, bundesweit ist es ganz wichtig, dass die Lernbotschafterinnen und Lernbotschafter dabei sind. Das Alphamobil-Projekt ist vom BMBF aktuell gefördert im Rahmen der Alpha-Dekade und ist dann immer zu mindestens 140 Terminen im Jahr bundesweit aktiv und klärt dann eben auf. Daniel Weber hatte das erwähnt, also sind verschiedene Zielgruppen wichtig. Man spricht die allgemeine Bevölkerung an, weil noch nicht allen gemeinhin bekannt ist, dass es das Thema der geringen Literalität, der Lese- und Schreibschwierigkeiten so verbreitet in unserer Gesellschaft gibt. Man versucht aber auch immer das Umfeld, das wurde eben schon auch von Frau Koppel deutlich gemacht, das Umfeld ist ganz wichtig auch zu erreichen, um Menschen, die nicht so richtig gut lesen und schreiben können, zu erreichen und zu motivieren, dann noch mal einen Schritt zu gehen.
Das ist sehr spannend, dass dieses Alphamobil unterwegs ist. Sie haben ja schon die Alpha-Dekade erwähnt. Mhm. Das wollen wir gleich auch noch mal genauer beleuchten, was dahinter steckt. Bevor wir jetzt noch auf weitere Angebote und Initiativen Ihres Bundesverbandes eingehen, lassen Sie uns noch einmal kurz auf die Zahlen zu sprechen kommen. Ich habe ja eingangs diese Leo-Studie erwähnt, die 2018 an der Uni Hamburg durchgeführt wurde, mit dem Ergebnis, dass 6,2 Millionen Erwachsene hierzulande nicht richtig schreiben können. Und Herr Professor Schrader, den ich jetzt auch im Berliner Studio begrüße, wissenschaftlicher Direktor des Instituts für Erwachsenenbildung am Leibniz-Zentrum für lebenslanges Lernen in Bonn. Schön, dass Sie da sind, Herr Schrader.
Guten Morgen.
Herr Schrader, Sie haben viel geforscht zum Thema, auch Sie haben die Leo-Studie im Blick. Wir haben schon gehört, da sind Zahlen 2018 drin. Was hat man genau herausgefunden und wie kriegt man überhaupt so eine Zahl heraus, diese 6,2 Millionen Erwachsene, die hierzulande nicht richtig schreiben können? Ist das die Zahl, mit der wir so operieren können? Wer ist da befragt worden und wie ging das?
Ja, das kann ich gerne kurz skizzieren. Die Leo-Studie, die Sie erwähnt haben, ist bereits die zweite Leo-Studie. Die erste Studie ist in den 2010er Jahren durchgeführt worden durch ein Team rund um Anke Grotlüschen an der Universität Hamburg. Wie kriegt man das heraus? Es sind repräsentative Bevölkerungsbefragungen und innerhalb dieser Befragung dann auch die Ermittlung von Lese- und Schreibkompetenzen, in denen bestimmte Aufgaben formuliert werden. Es geht vor allen Dingen um schriftsprachliche Kompetenzen, nicht um mündliche Kompetenzen, wie das eben bei einer Befragten auch schon mal anklang. Und die Befragten bekommen sozusagen einfache Aufgaben gestellt, bei denen es darum geht, Buchstaben zu erkennen, Wörter zu erkennen, Sätze zu erkennen oder eben auch umfassendere Texte, wie zum Beispiel Kochrezepte, Putzmittelanweisungen oder Ähnliches, verstehen zu können. Und ein zentrales Ergebnis, Sie haben die Zahl schon erwähnt, ist, dass bei dieser Studie 2018 etwa 6,2 Millionen Erwachsene im erwerbsfähigen Alter in der Bundesrepublik Deutschland als sogenannte gering literalisierte identifiziert wurden. Das sind Personen, die zwar grundsätzlich lesen und schreiben können, die aber Schwierigkeiten haben, längere Texte zu erschließen, den Sinn zu erschließen, auch Tabellen angemessen zu interpretieren. Und auf der Grundlage solcher Befragungs- und Testergebnisse kommt man dann sozusagen zu solchen Einschätzungen wie, wir haben es zu tun mit 6,2 Millionen gering literalisierten Erwachsenen im erwerbsfähigen Alter in der Bundesrepublik Deutschland. Etwa die Hälfte davon hat eine andere Herkunftssprache als das Deutsche und sind in ihrer Herkunftssprache durchaus literalisiert. Dennoch ist das natürlich eine riesige Größenordnung von Personen, die mit Schwierigkeiten zu kämpfen haben, wie Sie einleitend in der Sendung schon sehr eindrucksvoll beschrieben worden sind.
Jetzt, das sind ganz wichtige Zahlen und auch ein wichtiges Stichwort. Sie haben gerade gering literalisiert gesagt. Manchmal hört man ja sonst in diesem Zusammenhang auch das Wort Analphabeten oder funktionelle Analphabeten. Das sind Begriffe, die aber jetzt in der Fachliteratur nicht mehr verwendet werden.
In der Fachliteratur schon, in der Erwachsenenbildungspraxis versucht man die sozusagen mit guten Gründen zu vermeiden, weil damit immer auch Stigmatisierung verbunden sein kann. Nochmal, es sind keine totalen Analphabeten. Das würde ja auch erschreckend sein. Also es sind schon Personen, die ihre Namen schreiben können, die einfache Sätze sozusagen lesen können, aber eben längere Texte nicht sinnverstehend interpretieren können und deswegen funktionale Analphabeten in der Fachsprache, weil es Personen sind, die ihre schriftsprachlichen Kompetenzen nicht nutzen können, nicht angemessen nutzen können, um bestimmte Aufgaben, bestimmte Funktionen erfüllen zu können. Im Alltag, in der Erwachsenenbildungspraxis, sollte man diesen Begriff in der Tat meiden, weil damit natürlich Stigmatisierung verbunden sein können. Deswegen spricht man besser von gering literalisierten. Wobei, wenn Sie in die Angebote der Erwachsenenbildungspraxis kommen, dieser Begriff auch eher gemieden wird, sondern eher versucht, die Adressatinnen und Adressaten zu erreichen dadurch, dass man Kurse anbietet, Beratungsangebote anbietet, die unterstützen, bestimmte Aufgaben bewältigen zu können. Also nicht die Personen als Personen und ihre Schwächen oder Stärken, sondern die Aufgaben, für die vielleicht noch nicht hinreichende schriftsprachliche Kompetenzen in diesem Fall vorliegen.
Frau Pöppel, wollen Sie das ergänzen? Das würde ich ja genau unterstreichen. Zum einen, dass es zum einen die Fachsprache gibt und auch geben muss und zum anderen wir in der Beratungsarbeit und der Aufklärungs- oder auch in der Bildungspraxis dann das Phänomen beim Schreiben und sagen, jemand hat Schwierigkeiten mit dem Lesen und Schreiben oder dann umgekehrt, so wie Herr Schrader das auch schon angedeutet hat, dass man eben sagt, hier wird Folgendes verbessert. Also wir üben in dem mit dem Lernangebot auch konkrete Dinge. Das kann sicherlich Frau Kopper auch nochmal ergänzen, wie die Angebote auch benannt werden.
Genau, das kann ich gerne ergänzen. Wir versuchen wirklich nur zielorientiert mit den TeilnehmerInnen zu sprechen, zu sagen, wir schauen, was können sie, was bringen sie mit und was möchten sie lernen? Also wirklich in diese Richtung zu sprechen. Das heißt, es geht bei uns um Grundbildung, Lesen und Schreiben und nicht um Analphabetismus in dem Sinne so plakativ. Aber was ich gerne noch ergänzen möchte, ist, es kommen durchaus Personen zu mir, die dabei sind, Buchstaben lesen und schreiben zu lernen. Und das sind natürlich auch Menschen, die zugewandert sind, die einige Jahre hier schon leben, aber es sind auch Menschen, die hier in Deutschland aufgewachsen sind und nur über Buchstabenkenntnisse verfügen. Also wir haben tatsächlich die ganze
Bandbreite da offensichtlich, genau. Und da wollen wir noch weiter drauf eingehen, auch auf die Angebote, auf die Ursachen. Schambesetzt und tabuisiert, wenn Menschen nicht richtig lesen und schreiben können. Unser Thema heute in der Lebenszeit, gleich nach den Nachrichten, können Sie mitdiskutieren auch weiter unter der kostenlosen Telefonnummer 00800 446 44464 oder eine Mail schreiben an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Weiter geht es mit der Lebenszeit und es geht noch bis 11.30 Uhr um ein schambesetztes und tabuisiertes Thema. Wenn erwachsene Menschen nicht richtig lesen und schreiben können. Wann fällt das auf oder auch nicht? Wie schränkt es den Alltag der Betroffenen ein? Richtig lesen und schreiben und zählen zu können bedeutet ja, ein selbstständiges Leben führen zu können. Wer diese Fähigkeiten beherrscht, der hat eine bessere Grundausbildung und steigert natürlich auch seine Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Es gibt inzwischen viele Grundbildungskurse an den Volkshochschulen, in Stadtteilzentren, Mehrgenerationenhäusern. Wir haben schon einiges gehört vorhin. Aber wie wird man überhaupt auf das Angebot aufmerksam? Zum Beispiel über das Alpha-Mobil, das durch die Republik tourt. Da haben wir gerade eben eine schöne Reportage dazu gehört. Wenn Sie selber oder Angehörige das Problem kennen, Erfahrungen damit haben, oder Fragen, dann beteiligen Sie sich gerne an unserer Diskussion, auf Wunsch natürlich auch anonym, unter der kostenlosen Telefonnummer 00800 446 44 64. Sie können uns auch eine E-Mail schreiben an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Gerne auch mit Ihrer Telefonnummer, wenn wir Sie zurückrufen dürfen. Wie können Lernende gezielt gefördert und unterstützt werden? Welche Programme und auch mögliche Lücken gibt es? Wie bekannt ist das Problem überhaupt in der Gesellschaft? Und welche politische und finanzielle Unterstützung gibt es von Bund und Ländern? Darüber reden wir weiter mit Dr. Nicole Pöppel, Geschäftsführerin des Bundesverbandes Alphabetisierung und Grundbildung, mit Monika Koppe, Leiterin des Alphabetisierungsprogramms an der Volkshochschule Köln, und mit Professor Dr. Josef Schrader, wissenschaftlicher Direktor des Deutschen Instituts für Erwachsenenbildung am Leibniz-Zentrum für lebenslanges Lernen. Und ich begrüße jetzt am Telefon unseren ersten Hörer, Herrn Seedgast. Schönen guten Morgen, Herrn Seedgast.
Schönen guten Morgen an die ganze Runde, bitte.
Ja, schön, dass Sie anrufen zu diesem Thema, denn es ist ja ein Thema, über das man wahrscheinlich gar nicht so leicht reden kann. Viele Menschen, wir haben schon gehört, es ist eine ganz große Zahl, über 6 Millionen, die Probleme haben mit dem Lesen und Schreiben. Ist es ein Problem, was Sie selber persönlich kennen?
Ja, das kann man wohl sagen. Ich bin 64 Jahre alt und habe dieses Problem sozusagen zum Bewusstsein bekommen, als ich 10 Jahre alt wurde, in den frühen 70er Jahren. Ich möchte den Fokus auf die Legasthenie werfen. Ich bin ein Legastheniker und nicht mal ein ganz schlimmer, aber ich habe darunter sehr zu leiden gehabt, da ich jahrelang eigentlich nie Verständnis beziehungsweise wenn dann in einer sehr ärztlichen Art und Weise mit psychologischen Tests, also die Frage ist dieser junge Mann überhaupt sozusagen intelligent genug, lesen und schreiben zu können? Also ich bin etwas drastisch in meinen Worten. Ich wurde gut betreut, teilweise sogar überbetreut von der Freien Universität Berlin, damals in den 70er Jahren. Aber die Stigmatisierung blieb natürlich und hat mich mein ganzes Leben verfolgt. Also gerade bis zum Abitur war es ein Martyrium für mich, jegliche Art des schriftlichen Ausdruckes zu suchen und jetzt noch eine E-Mail zu schreiben. Ich habe es gerade erwähnt, für Ihre Hörer, die sich melden sollen, ist für mich ein No-Go. Ja? Also E-Mail-Verkehr oder alles andere, was ich mir sozusagen verkneifen kann, schriftlich zum Ausdruck zu bringen, ist für mich nicht möglich.
Ja, das ist für viele Menschen ja eine Herausforderung. Gerade E-Mails, die sind so präsent in unserem Alltag und selbstverständlich für viele Menschen. Und ich finde es ganz wichtig, wie Sie erzählen auch, dass diese Stigmatisierung, die Sie erlebt haben als Legastheniker und wahrscheinlich auch so ein bisschen diese Grenze, wo man denkt, ja, hat das irgendwas mit Intelligenz zu tun? Das muss ja überhaupt nicht sein. Sie haben Ihr Abitur gemacht, Sie sind gut gebildet. Und trotzdem erscheint es so als ein Defizit, wo man ja vielleicht nicht das richtige Verständnis bekommt dafür.
Ja, ich muss ein bisschen mich zurückhalten. Ich bin sehr emotional bei dem Thema geworden. Als ich das vorhin von Ihnen in der Lebenszeit gehört habe, ging mein Herz auf. Also ich dachte, verdammt nochmal, warum ist die Gesellschaft mit allen möglichen Dingen beschäftigt, aber mit 3,5 Millionen Legasthenikern, die sind so im Internet so nachzulesen, vielleicht sind es auch ein paar Prozent mehr. Ich weiß jetzt nicht, ob das Alpha-Mobil jetzt daraufhin fokussiert ist, aber ich fand es sehr interessant, das zu erfahren, dass natürlich auch in der Weite der Gesellschaft versucht wird, die Sprachkenntnisse hervorzuarbeiten oder hervorzuheben. Ich bin ein bisschen aufgeregt, was ich das jetzt so erzähle, weil Sie merken es, ich möchte eher noch mal zurück auf den Bestand dieser großen Menge von Legasthenikern, die ja angeblich genetisch bedingt etc. gibt es viele verschiedene Theorien, darunter leiden, weil die Gesellschaft, ich glaube, davon keine Kenntnis hat. Und deswegen ist Ihre Sendung fantastisch. Das Thema ist hervorragend und ich bin ganz, ganz doll begeistert darüber.
Ja, und wir freuen uns sehr, dass Sie angerufen haben. Bleiben Sie noch in der Leitung, denn Frau Pöppel möchte darauf eingehen.
Ja, guten Tag, Herr Sittgast. Vielen Dank, dass Sie anrufen. Ich freue mich darüber auch sehr. Und Sie haben ja gefragt, ob wir auch speziell auf das Thema Legasthenie eingehen. Also wir sind beim Alphamobil oder beim Bundesverband allgemein für alle Menschen da, die aus verschiedenen Gründen oder Ursachen Schwierigkeiten beim Lesen und Schreiben haben. Das kann sich auf einem sehr unterschiedlichen Level abspielen. Das, was Sie schildern, ist ja schon auch ein erfolgreicher Lebensweg oder eine Bildungskarriere, die Sie trotzdem nehmen können. Aber Sie schildern auch, dass in unserer Gesellschaft noch zu wenig Sensibilität dafür da ist, zu viel auch Möglichkeiten des Nachteilsausgleichs etc. Das ist etwas, womit wir auch immer wieder am Alpha-Telefon zu tun haben, dass dort angerufen wird, dass uns Erwachsene schildern, dass sie tatsächlich schon auf einem relativ guten Niveau sind, dass sie aber trotzdem sich abmühen müssen, dass sie nicht die gleichen Möglichkeiten haben wie andere, die souverän mit der Schrift sind. Und dass sie da Hilfe suchen und dass es noch nicht ausreichend Hilfsangebote oder auch Diagnostikmöglichkeiten zum Beispiel für Legasthenie im Erwachsenenalter gibt, das ist etwas, was wir öfters hören. Wir sind meistens darauf konzentriert zu helfen bei dem Weg ins Lernen. Also das ist so unser Schwerpunkt. Das heißt, wir motivieren da, wir beraten, wir begleiten, dass man dann nochmal ein Angebot findet oder auch diesen Weg nochmal auf sich nimmt. Aber ich finde, das, was Sie deutlich machen, Ihr Beitrag, ist auch, dass es die Gesellschaft sich auch bewegen muss, Barrieren abzubauen und auch Dinge zu vereinfachen und auf die Personen, die diese Schwierigkeiten haben, einzugehen. Weil es ist eine sehr, sehr große Gruppe. Das haben Sie eben auch nochmal deutlich gemacht.
Eine Gruppe, die viel zu selten ins Blickfeld gerät. Und wir haben gehört, weil viele Menschen sich schämen. Und dabei ist es gar nicht so selten, wie wir gehört haben. Herr Sittgeist, wie war das bei Ihnen? Führt die Scham dazu, dass man das vielleicht auch gar nicht erzählt, dass Freunde das nicht wissen und dürfen? Oder was für Erfahrungen haben Sie gemacht oder Gehen Sie da mittlerweile offen mit um? Verändert das die Situation?
Ja, also das, jetzt natürlich in meinem gereiften Alter gehe ich damit sehr offen um, aber ich erinnere mich sehr gut daran, an die schlaflosen Nächte. Es geht, wie gesagt, zum ins Bett machen im Grunde vor Angst, weil man am nächsten Tag eine Arbeit schreiben muss, die mit Sicherheit wieder mit einer 6 endet. Dieses Gefühl in der Grundschule, auch in den ersten Jahren der Oberschule, das ist fatal. Das habe ich verdrängt, weil selbst engste Freunde das nicht nachempfinden konnten, weil die einfach nicht nachvollziehen konnten, dass ich trotz meiner Wortgewaltigkeit, meiner dann vielleicht auch ausgebauten akustischen Möglichkeiten, laut und kräftig und auf mich aufmerksam zu machen, dann eben diese Schwäche des Schriftlichen zu überdecken, überhaupt nicht klarkam damit, dass ich, ja, gerade dieser Mensch, der so laut ist, überhaupt nicht schreiben kann. Und das hat sich leider dann jetzt in der digitalisierten Welt als neuer Aspekt vielleicht weiter fortgesetzt. Je mehr digitale Medien ich nutze, umso mehr werde ich darauf hingewiesen, jeden Tag aufs Neue, dass du ja große Schwierigkeiten hast, eine E-Mail zu schreiben, dass du überhaupt diese Texte, die Verträge, die alle ich lesen muss, ja, mit einer unglaublichen Zeitaufwand lese, das wird nicht wahrgenommen von der Gesellschaft. Es wird einfach überhaupt nicht problematisiert. Menschen können sich gar nicht vorstellen manchmal, wie lange ich sitze, um einen Artikel zu lesen, der mir große Freude bereitet, by the way. Ja? Also das heißt nicht, dass ich das nicht mag. Aber ich bin absolut, komme mir behindert vor und halte natürlich die Klappe, wenn man mich nicht kennt, um dieses Stigma eigentlich nicht sozusagen gegen mich wieder aufs Neue auffrischen zu, dass ich wieder stigmatisiert mir vorkomme.
Aber Sie sagen ja auch, dass Sie erfassen es ja nach einer Weile. Sie können sich wunderbar ausdrücken, wie wir gerade hören. Also trotzdem merken Sie die Einschränkung.
Absolut, ja.
Aber ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich, dass Sie angerufen haben, Herr Siedgast, und wirklich auch nochmal auf ein Bewusstsein für diese Problematik geschaffen haben. Und Sie sind nicht allein damit. Es gibt ganz viele Menschen, über 6 Millionen haben wir gehört. Und vielleicht schaffen wir mit dieser Sendung und auch ganz vielen Angeboten, die es gibt, ein bisschen mehr Bewusstsein für diese Problematik zu schaffen. Und in diesem Sinne möchte ich auch Sabine Drössler begrüßen, die jetzt am Telefon ist, die aus der Nähe von Ludwigshafen anruft. Schönen guten Morgen, Frau Drössler.
Ja, guten Morgen.
Frau Drössler, kennen Sie persönlich das Problem, Schwierigkeiten mit dem Lesen oder Schreiben zu haben?
Nein, kenne ich nicht. Also ich kann lesen, ich kann schreiben, ich habe studiert und so weiter. Aber ich habe im fortschreitenden Alter eine Leseschwäche entwickelt und bin irgendwann beim Einkaufen gewesen und hatte meine Lesebrille vergessen. Und jetzt halte ich mich eigentlich für einen sehr toleranten Menschen und lasse jeden so sein, wie er ist. Aber als ich dann in dem Supermarkt war und nicht mehr lesen konnte, was da im Regal steht, wie die Preise sind, was überhaupt was ist, da habe ich gemerkt, ich brauche jetzt Hilfe von jemand anders und habe Leute auch angesprochen und habe gemerkt, wie mir in mir eine innere Scham hochkam, die mit der ich überhaupt nicht gerechnet habe. Ich habe gedacht, ach je, jetzt denken die Leute, ich kann nicht lesen, und wurde sozusagen auf einmal hinterrücks mit meinen eigenen Vorurteilen konfrontiert, von denen ich eigentlich nicht wusste, dass ich sie hatte, aber ja, musste ich mir dann eingestehen, dass ich mich geschämt habe.
Dann haben Sie sich ganz plötzlich in solche Menschen hineinversetzen müssen, für die das Alltag ist wahrscheinlich, diese Etiketten im Supermarkt nicht zu lesen. Und Sie sprechen mir auch aus der Seele mit der Lesebrille, das kenne ich auch, wenn man die nicht dabei ist, hat. Das betrifft ja viele Menschen, Frau Pöppel, Sie nicken. Also manchmal denkt man, sind das Ausreden manchmal, die andere haben, oder oh, meine Hand ist verstaucht, ich kann jetzt gerade nicht schreiben, ich habe meine Brille vergessen. Das kann jedem passieren, ja. Egal ob man schreiben oder lesen kann. Ja. Das ist ja verbreitet.
Tatsächlich sind das ja auch gängige Ausreden.
Genau, und so hatte ich mich auch gefühlt, als ob man jetzt denkt, ja, die kann ich lesen und jetzt tut sie so. Ja. Und das hat mich innerlich sehr berührt und ja, das hat auf mich gewirkt, sehr lange nach in Bezug auch auf andere ich sag mal jetzt in Anführungszeichen, Defizite, die man so haben kann.
Können Sie sich jetzt wahrscheinlich auch besser hineinversetzen, jemanden, dem das so geht. Ne? Und gleichzeitig macht das ja auch deutlich, dass es so eine starke Erwartung, dass Lese- und Schreibkompetenz vorhanden ist. Bei anderen Dingen, die man jetzt nicht beherrscht oder wo man Hilfe bittet, ist das ja nicht gleichermaßen erwartet. Also es gibt ja viele Dinge, die wir alle nicht können, aber die sind nicht ebenso normativ vorausgesetzt, wie das Lesen und Schreiben können.
Wir halten es immer für eine Selbstverständlichkeit und merken dann, dass es gar nicht so ist. Ich danke Ihnen ganz herzlich, Frau Deutzler, dass Sie uns ein bisschen diesen Fokus gezeigt haben, wie wir auch Leute, für die das selbstverständlich ist, sich vielleicht mal für einen Moment einfühlen in diese Situation. Herr Schrader, wenn Sie gucken, wir haben ja gehört, dass es ist mit Scham behaftet, es ist mit Tabu belegt, dieses Thema. Man versucht auch, mehr Öffentlichkeit dafür zu gewinnen. Vorhin fiel schon mal das Wort Alpha-Dekade. Vielleicht können Sie das noch erinnern. Man versucht ja auch, mehr Öffentlichkeit zu machen. Alpha-Dekade, das ist eine nationale Dekade, eine gemeinsame Initiative von Bund, Ländern und gesellschaftspolitischen Partnern. Man versucht mit von 2016 bis 2026 dafür stärker Aufmerksamkeit zu generieren und auch Kompetenzen zu verbessern. Was konkret versucht man zu erreichen?
Ja, die Alpha-Dekade, die Sie erwähnt haben, 2016 bis 2026, ist nicht, wenn man so will, die erste große bildungspolitische Initiative, die es in Deutschland gegeben hat, sondern es hat Vorläuferaktivitäten gegeben, etwa im Anschluss an diese Studie, die wir schon erwähnt haben, die Leo-Studie, oder die PIRC-Studie, die erste PIRC-Studie, die international vergleichend auch Lesekompetenzen erfasst hat und für Deutschland auch sehr ernüchternde Ergebnisse erbracht hat, wie sie die Leo-Studie schon sozusagen gezeigt hatte, haben natürlich dazu beigetragen, dass die Verantwortlichen in Politik und Gesellschaft, wenn man so will, alarmiert worden sind und sich dann auch engagiert haben, um dieser großen Herausforderung zu begegnen. Und es sind vielfältige Aktivitäten, die im Rahmen der Alpha-Dekade aktuell gefördert werden. Das ist natürlich auch Öffentlichkeitsarbeit. Wir haben ja durch die Zuhörerinnenbeiträge gehört, wie wichtig, wie tabuisiert das Thema nach wie vor ist. Also aufmerksam machen auf die Dimension, auf die Relevanz des Themas für die Gesellschaft, für den Arbeitsmarkt insgesamt. Ein wichtiges, wenn man so will, Ziel der Alpha-Dekade immer schon gewesen und jetzt auch noch. Und da ist sie auch meiner Sicht auch sehr erfolgreich gewesen. Das Thema ist in der Öffentlichkeit viel, viel präsenter, als das noch vor 20 Jahren der Fall gewesen ist. Dann natürlich Finanzierung von Projekten, Modellversuchen, etwa zur Gewinnung von Teilnehmerinnen und Teilnehmern, zur Entwicklung von Kurskonzepten, zur Qualifizierung von Lehrkräften in diesem Bereich. Ein drittes Feld sind natürlich Forschungsaktivitäten, die gerichtet sind auf Einschätzungen etwa zur Bedeutung, zur gesellschaftlichen Verbreitung, zur Relevanz des Themas vielleicht in bestimmten Zielgruppen, aber auch gerichtet sind auf die Entwicklung von wirksamen Kurskonzepten, also ein ganzes Bündel von Aktivitäten, vor allen Dingen aber auch die Versuche, die sehr unterschiedlichen Akteure, die mit gering literalisierten Personen in Berührung kommen, auf der Bundesebene, auf der Länderebene, auf der kommunalen Ebene, in der Arbeitsverwaltung, in den Bildungseinrichtungen, bei den Trägern miteinander in einen Dialog zu bringen, um gemeinsam zu überlegen, was man etwa auf kommunaler oder regionaler Ebene tun kann, um mehr Personen, die mit diesen Herausforderungen kämpfen, zu erreichen, um wirksame Kurskonzepte zu entwickeln. Und auch, das ist ein Akzent jetzt gerade in der aktuellen Förderperiode, nicht nur, wenn man so will, einzelne Kursangebote zu entwickeln, sondern sich die Frage zu stellen, wie können denn ganze Grundbildungspfade, also sinnvolle Verknüpfungen unterschiedlicher Bildungsaktivitäten gestaltet werden, sodass sie tatsächlich erfolgreich bewältigt werden. Und das heißt eben für einen Großteil der Adressatinnen und Adressaten, dass sie erwerbstätig bleiben können oder den Zugang zum Erwerbssystem finden können. Also ein sehr umfassendes Programm mit einer Fülle von Aktivitäten, die sehr engagiert, gerade auch von den Vertreterinnen und Vertretern der Praxis angegangen werden.
Also es passiert ganz viel. Wir haben ja auch schon gehört, in Kursen, in Volkshochschulen, mit dem Alpha-Mobil. Aber wenn wir noch mal kurz zurückgehen, was sind eigentlich die Ursachen? Warum gibt es so viele Menschen, die Probleme damit haben, das ausreichend lesen und schreiben zu lernen? Sind das Versäumnisse in der Schule? Sind das Probleme mit Mehrsprachigkeit? Sind es körperliche oder kognitive Einschränkungen?
Nein, das kann man, also zunächst mal die kognitiven Einschränkungen, die gibt es natürlich, aber die erklären in Anführungszeichen nicht die Relevanz der Größenordnung dieses Themas. Es gibt so etwas, das hatte Herr Sitkers, wenn ich den Namen richtig verstanden habe, ja schon skizziert, wie genetische Ursachen bei Legasthenikerinnen und Legasthenikern. Das ist aber eine andere Gruppe, wenn man so will, von gering Literalisierten als die, über die wir gesprochen haben. Die Ursachen sind vielfältig. Das beginnt sozusagen mit ganz basalen Schwierigkeiten, etwa gesprochene Sprache in geschriebene Sprache zu übersetzen, also Laute angemessen zu erkennen, phonologisches Bewusstsein auszubilden. Das sind häufig deprimierende Schulerfahrungen, die eine Rolle spielen. Das soziale Umfeld, das familiäre Umfeld spielt eine große Rolle im Blick auf die Frage, erhält man sozusagen hinreichend Anregungen, sich mit Schriftsprache auseinanderzusetzen oder ist das nicht der Fall? Und dann spielt eine sehr, sehr große Rolle, auch das klang in einem höheren Beitrag eben schon mal an, ob man diese schriftsprachlichen Kompetenzen tatsächlich anwendet oder ob sie sozusagen schlummern. Man muss sich diese Kompetenzen ein bisschen vorstellen, sozusagen nicht wie die Kompetenz zum Radfahren. Das kann man einmal oder man kann das nicht. Das scheint eher eine Kompetenz zu sein, wie, wenn wir jetzt an die Europameisterschaften denken, die gerade abgeschlossen sind, die eher wie Stabhochsprung, Weitsprung, Hochsprung sozusagen sehr vielfältige Teilkomponenten beinhalten, die immer wieder geübt werden müssen, wenn man die Leistungsfähigkeit nicht verlieren will. Mhm. Und wenn diese Anregungsbedingungen im Erwachsenenalter gegeben sind, dann sieht man sozusagen auch Lernfortschritte, Entwicklungsfortschritte. Geringe Literalität ist kein Schicksal, sondern Ergebnis sozusagen einer bestimmten Lebensweise. Aber dazu reicht in der Regel eben nicht Kursbesuch, sondern es kommt sehr viel Übung, Anwendung, praktische Nutzung der schriftsprachlichen Kompetenzen als eine wichtige Bedingung dazu. Das ist ein Ursachenbündel, das man vielleicht beschreiben kann.
Offensichtlich ganz vielfältig, wie wir hören. Frau Koppe, das erleben Sie wahrscheinlich auch bei den Kursen an der Volkshochschule und bei Ihren Mitgliedern, die kommen, die sich irgendwann überwinden und sagen, ich möchte Ihr Angebot wahrnehmen, ich möchte in dieser Situation etwas ändern. Was erzählen die Ihnen, wie es dazu gekommen ist, welche Erfahrungen Sie gemacht haben?
Ja, das ist tatsächlich sehr vielfältig. Die Hintergründe sind bei jedem anders. Am Anfang, beim ersten Kennenlerngespräch ist es oft so, dass manche sich auch nicht trauen, offen darüber zu sprechen. Wenn aber dann das Vertrauen hergestellt ist, dann kann das durchaus sein, dass beispielsweise bei Personen mit Zuwanderungsgeschichte im Herkunftsland nie eine Schule besucht wurde. Das heißt, die Personen können auf ihrer Herkunftssprache auch nicht lesen und schreiben. Und wenn man dann dabei ist, die deutsche Sprache zu erlernen, diese dann auch direkt als Schriftsprache zu erlernen, ist das natürlich nochmal eine andere Herausforderung. Wir haben aber auch durchaus Menschen, die hier die Schule besucht haben, sich, so wie der eine Zuhörer eben geschildert hat, auch Erfahrungen gemacht, dass sie nicht mitgekommen sind, dass es durchaus auch mit Legasthenie zu tun haben kann, aber nicht unbedingt muss. Sie sich abgehängt gefühlt haben und die Schule so mitbesucht haben, aber nie wirklich teilgenommen haben. Wir haben aber auch Personen, die berichten, dass es innerhalb der Familie Schwierigkeiten gab und keine Unterstützung von zu Hause. Und dass man relativ früh angefangen hat, die Schule dann nicht zu besuchen, unregelmäßiger hinzugehen und andere Dinge zu machen. Teilweise mussten gerade unsere erwachsenen LernerInnen ab 60 berichten davon, dass sie dann auch arbeiten gehen mussten, also Geld erwirtschaften zusätzlich zum Familienhaushalt oder innerhalb des Haushalts helfen oder bei der Kindererziehung mitgeholfen haben. Also es sind wirklich, jedes Schicksal ist anders, also jede Geschichte ist anders, aber jede Lernbiografie ist besonders. Und was ich denke, was heute auch noch mal ganz wichtig ist zu erwähnen, dass unabhängig von den Hintergründen, warum jemand nicht oder nicht ausreichend lesen und schreiben kann, dass immer die Möglichkeit besteht, es parallel zum Erwerbsleben oder parallel zum Alltag Lesen und Schreiben lernen möglich ist und dass das, so wie Professor Schrader gesagt hat, dass das einfach zum Alltag werden muss. Also nicht nur dieser Kursbesuch, der ein bis zweimal in der Woche stattfindet, was natürlich nicht genug ist, sondern dass man das versucht, in den Alltag einzubinden, dass man immer wieder im Alltag Schriftsprache wahrnimmt und versucht zu lernen und das wiederholt und übt. Dass das einfach normal wird für viele. Ja.
Und was wahrscheinlich auch wichtig ist, dass man die Schulen und die Lehrer sensibilisiert für das Thema, damit vielleicht gar nicht so viele davon in dem Ausmaß vielleicht betroffen sind. Und auch, Sie sagen, viele stehen im Berufsleben. Das heißt, die Arbeitgeber wissen das vielleicht ja auch gar nicht. Oder werden sie zunehmend aufmerksam? Also hier ist ein Mitarbeiter und der geht jetzt gleich in seinen Kurs.
Ja, tatsächlich gibt es auch im Rahmen der Alpha-Dekade Projekte, die besonders auch die betriebliche Aufklärung unterstützen oder auch arbeitsplatzbezogene Grundbildungsangebote fördern. Das ist, glaube ich, auch eine Errungenschaft dieser Alpha-Dekade, dass man eben auch die Personen dort aufsucht, unterstützt, wo sie sind, nämlich dann teilweise auch im Betrieb, im Berufsleben. Und am Alpha-Telefon haben wir auch zunehmend Personen aus dem professionellen Umfeld, die uns anrufen. Das sind dann Vorgesetzte, Auszubildende, Personen aus Unternehmen, die dann auch fragen, ich habe hier jemanden, wie kann ich den denn unterstützen? Und da gibt es dann vielfältige Möglichkeiten. Der Kursbesuch ist eine Möglichkeit, aber es gibt ja auch noch Alternativen dazu. Und da müssen wir natürlich auch gucken, dass das, also dass wir mit den Angeboten auch den Personen und den Bedarfen der Personen, die dann auch möglichst gerecht werden.
Genau.
Oder?
Auf diese Angebote gehen wir gleich auch noch weiter ein. Und aber wie ist es, wenn ich als Arbeitgeber das merke oder als Kollege, jemand hat Probleme damit? Wie spreche ich das an, ohne dass das diskriminierend ist, dass das, ich möchte jemanden ja nicht beschämen, ich möchte jemandem vielleicht helfen?
Das hängt bestimmt von der Person ab. Es ist sehr individuell. Durchaus kann der Arbeitgeber, die Arbeitgeberin den Kontakt erstmal zu einer Bildungsinstitution suchen oder zum einem Alpha-Telefon und sich da Tipps holen. Das auf jeden Fall. Aber das Gespräch unter vier Augen bleibt dann nicht aus und da ganz sensibel vorgehen und fragen, hast du da oder haben Sie da Unterstützungsbedarf? Gibt es da etwas? Ne? Also sich langsam rantasten und nicht vielleicht mit der Tür ins Haus fallen. Nichtsdestotrotz einfach diese Ansprache unter vier Augen ist ganz wichtig und ja.
Das kann ich unterstreichen und man kann sich zum Beispiel auch im Alpha-Telefon beraten lassen.
Dieses Alpha-Telefon ist so aufgefallen, die Nummer.
Nummer sage ich einfach mal. Soll ich sie sagen?
Ja, dann können Sie schon mal sagen, genau.
0800 53 33 44 55. Das ist wochentags geschaltet, heute auch noch bis 14 Uhr. Ansonsten montags bis donnerstags 8 bis 16 Uhr.
Das werden wir nachher auch noch mal nach den Nachrichten wiederholen. Rufen Sie uns gerne weiterhin an unter 00800 446 444 64 oder schreiben eine Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Schambesetzt und tabuisiert, wenn Menschen nicht richtig lesen und schreiben können. Unser Thema heute in der Lebenszeit und das wollen wir gleich nach den Nachrichten noch vertiefen.
Deutschlandfunk. Lebenszeit.
Weiter mit Dörte Hinrichs am Mikrofon. Es können die Wahlunterlagen sein, Zeitungsartikel, die Speisekarte im Restaurant, Bedienungsanleitungen, Beipackzettel oder Verträge. Alles wichtige Texte, die gelesen und verstanden werden wollen. Dinge des alltäglichen Lebens, die manche Menschen allerdings vor extreme Herausforderungen stellen. Denn jeder achte Erwachsene in Deutschland kann nicht richtig lesen und schreiben. In dieser Gruppe können die meisten Menschen zwar einzelne Sätze lesen, aber keine ganzen Texte verstehen. Das hat die Leo-Studie 2018 zutage gefördert, über die wir vorhin schon gesprochen haben. Das betrifft nicht nur Zugewanderte aus anderen Ländern, sondern auch viele Menschen, die Deutsch als Muttersprache haben. Schambesetzt und tabuisiert, wenn Menschen nicht richtig lesen und schreiben können. Darum geht es noch bis 11.30 Uhr in der Lebenszeit. Wo es passende Angebote für die Betroffenen gibt, was möglicherweise fehlt, wie sich die gesellschaftliche Aufmerksamkeit auf das Problem steigern lässt, was unternommen wird, damit erst gar nicht so viele Schüler die Schule verlassen, ohne ausreichend lesen und schreiben zu können. Darauf wollen wir jetzt noch eingehen und auch weiterhin auch die Erfahrungen von Betroffenen und Angehörigen, von Lernenden und von Lehrenden einbeziehen. Rufen Sie uns an unter der kostenlosen Telefonnummer 00800 4464 4464 oder schreiben Sie eine Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Das Ganze geht natürlich auch anonym und wir haben schon einige Mails erhalten, auch sehr lange Mails, die mich erstaunt haben, von Menschen, die schreiben, wie ein Hörer, er habe eine Rechtschreibschwäche und immer Probleme gehabt mit der Groß- und Kleinschreibung und er findet für sich kreative Lösungen. Er sagt, es passiert ihm sehr oft, schreibt er, dass mich Menschen wegen meiner Rechtschreibung ausgelacht oder auch bloßgestellt haben. Dies hat mich bis vor einigen Jahren hart getroffen. Ich bin stets bemüht, Fehler zu vermeiden, doch es ist bei der Menge an Text und der Anzahl an Worten und der Geschwindigkeit, wie ich Texte verfasse, ein wahrer Albtraum. Ich bin mir bewusst, dass Menschen, die so viele Fehler wie ich in meinen Texten machen, belächelt werden. Manchmal ist es auch peinlich. Doch ich habe gelernt, dass Menschen, die meine Schwächen ausnutzen und gegen mich verwenden, nur die eigenen Schwächen verschleiern möchten. Also er schreibt, er will für Verständnis sorgen und das berührt einen wirklich, wenn man das liebt, wie Menschen durch ein ganzes Leben getragen werden mit dieser Schwäche und belächelt werden. Das braucht viel Stärke wahrscheinlich, um damit umzugehen. Also ja, das ist natürlich etwas, was nicht einfach ist. Frau Pöppel vom Bundesverband der Alphabetisierung, wie geht man mit diesem Leid der Menschen um?
Ja, man sieht schon, dass es eben einfach großes Leid verursachen kann und auch dieses Schamgefühl, selbst für Menschen, also wenn ich den Herrn, der geschrieben hat, richtig verstanden habe, ist er ja auch auf einem relativ hohen Niveau, also nicht mehr so, dass wir sagen würden, er ist gering literalisiert oder funktionaler Analphabet, sondern schon jemand, der Texte schreiben oder lesen kann. Und aber auch selbst bei dieser Gruppe haben Menschen oft noch diese Schwierigkeit, damit umzugehen oder sind mit Stigmatisierung oder Diskriminierung, also haben zu kämpfen. Das ist natürlich ein Problem. Also da muss dann auch noch mehr Sensibilität geschaffen werden. Was sind die Ursachen dafür? Dass es komplexe Ursachen gibt, haben wir eben schon gehört. Das hat Herr Schrader aufgedröselt. Und dass man eben einfach auch mehr Sensibilität für diese Person haben muss und sich nicht auf die Schwäche und das Defizit konzentriert, sondern auf das, was die Personen auch können. Und das ist eine ganze Menge. Also man muss sich das auch mal vorstellen, wie stark auch eben, hatte das auch der eine Zuhörer schon erzählt, wie stark er sich auch einsetzen und bemühen muss. Also wie viel Kraft das auch kostet, wie intelligent dann teilweise auch die Kompensations- und Bewältigungsstrategien sind.
Ja, ich gehe gerne noch mal drauf ein. Also A, müssen wir viel mehr Menschen darüber aufklären. Und unsere Kurse oder unsere Angebote, die wir natürlich nicht nur in Köln, sondern auch bundesweit haben, zeigen ja auch, dass sobald Personen den Weg zu uns gefunden haben und an einem Angebot teilnehmen, dass innerhalb der Gruppe plötzlich diese Scham nachlässt. Ne? Dass Lesen und Schreiben üben mit Menschen, denen es ähnlich geht, dass es dazu führt, dass nicht nur eine Motivation losgelöst wird, sondern dass das Selbstbewusstsein gestärkt wird. Ne? Selbstwertgefühl ist unglaublich wichtig, um mit einem ganz anderen Standing rauszugehen. Und das ist ganz wichtig. Man tauscht sich aus. Also man hat ähnliche Probleme oder man hat ähnliche Erfahrungen gemacht im Leben und kann sich auch mit Tipps und anderen Strategien weiterhelfen. Das heißt, es ist nicht nur der reine Lernprozess, was die Schriftsprache angeht, sondern auch das Standing nach außen, ne? Das Selbstbewusstsein. Und das stärkt die Menschen und sie gehen ganz anders auf der Arbeit oder innerhalb der Familie, im Freundeskreis mit dem Thema um.
Das ist wahrscheinlich Ihre Erfahrung als Leiterin des Alphabetisierungsprogramms an der Volkshochschule Köln, Monika Koppe. Da kriegen Sie diese Erfahrung mit. Das sind Menschen, die neben der Arbeit dann noch einen Kurs belegt haben oder auch mehrere Kurse. Wie kann man sich das eigentlich vorstellen? Kosten die etwas? Werde ich eingestuft? Oder gibt es da eine Diagnose? Wie komme ich zu Ihnen und wie geht mein Weg, um aus dieser Schwäche herauszukommen?
Ja, der erste Weg ist tatsächlich über mich. Und wir führen als erstes ein Kennenlerngespräch durch. Ich nenne es ganz bewusst Kennenlerngespräch, um so ein bisschen die Angst und Scham vor einer Testsituation zu verlieren. Und dann haben die Personen die Möglichkeit, erstmal von sich zu berichten, bevor wir überhaupt uns erst mit der Schriftsprache auseinandersetzen. Und dann schaue ich, welches Angebot haben wir, was wohnortnah ist, was vereinbar ist mit dem Erwerbsleben, was vereinbar ist mit der Familie. Und das ist sozusagen ein ganz wichtiger Schritt hin zum Kurs und dann zu einer Gruppe, zu einer Lehrkraft, die es schafft, Vertrauen aufzubauen, um dann wirklich die nächsten Schritte und das Weiterlernen zu ermöglichen.
Sind diese Kurse kostenlos und braucht man davon mehrere?
Ja, also der erste Kurs hier bei uns in Köln bei der Volkshochschule ist tatsächlich kostenlos und jedes zweite weiterführende Angebot kostet so um die 15 bis 80 Euro. Es kommt ganz auf den Stundenumfang an. Wir haben aber durchaus auch Angebote, die über Fördergelder finanziert werden und die kostenfrei sind. Und das ist auch etwas, was uns ganz wichtig ist, dass das weitergeführt wird oder auch nochmal stärker die Unterstützung vom Bund oder vom Land kommt, da diese Förderangebote im Bereich der Grundbildung auch zu unterstützen, zu finanzieren.
Mhm.
Ja, es gibt bundesweit zunehmend kostenfreie Grundbildungsangebote, aber eben nicht flächendeckend. Also es ist auch immer sehr abhängig vom Standort, wo man ist. Und man kann selbst, wenn man sich einen Kursbesuch nicht leisten kann, also selbst geringe Summen sind oft auch eine Hürde, weil oft dann auch noch besonders im ländlichen Raum Fahrtkosten hinzukommen, kann man am Alpha-Telefon auch eine Kostenübernahme zumindest für einen ersten Kurs mal beantragen. Bei uns, das basiert auf Spendenmitteln. Das wissen viele noch nicht. Das ist, glaube ich, auch für manche eine Starthilfe.
Ja.
Tatsächlich. Und einen Punkt wollte ich noch sagen, wie wichtig das Umfeld auch bei der Begleitung in den Kurs ist. Weil was das Tabu angeht, da sehen wir Unterschiede. Also auch aus der Wissenschaft wissen wir, dass im Umfeld, dass Schwierigkeiten mit dem Lesen und Schreiben gar nicht unbedingt tabuisiert sind. Es gibt immer ein, zwei Mitwisserinnen, Mitwisser, entweder im privaten oder im beruflichen, weil ja jemand auch die Aufgaben mit übernehmen muss, teilweise die schriftlichen Aufgaben. Aber je weiter dann die Personen sich aus ihrem nahen Umfeld rausbewegen, desto mehr ist es dann ein Tabu. Also man geht nicht zum Arbeitgeber hin und sagt, ich bewerbe mich hiermit, ich kann nicht so richtig lesen und schreiben, aber das macht ja nicht, das würde man nicht tun. Und deswegen kommt es auch immer so ein bisschen auf das Umfeld an, wenn man über das Thema Tabu nachdenkt.
Ja, dazu passt eine E-Mail, die wir bekommen haben von einer Studentin. Sie schreibt, sie sei Mitte 20, Studentin im Master an der Uni und hatte schon immer Probleme mit der Rechtschreibung und dem Lesen. Und Stichwort Mittewisser, seit ich denken kann, korrigiert mein Freund alle meine E-Mails und Texte für mich. Und der Leidensdruck ist sehr hoch. Sie hat sich vor kurzem getraut, an der Uni eine Diagnostik zu machen. Dort kam ihm heraus, dass sie wirklich eine Lese- und Rechtschreibschwäche hat. Allerdings ist das Programm hier für eine Uni wirklich sehr dünn und sie bekommt auf viele E-Mails überhaupt keine Antworten. Und sie hat zwei Fragen. Zum einen würde sie gerne Kurse machen oder sich Hilfe holen, weiß aber nicht wo, weil die Uni hier keine große Hilfe ist und sie immer das Gefühl hat, für klassische Kurse aktuell zu gut zu sein, da sie ja grundsätzlich lesen und schreiben kann. Gibt es da ein Angebot für Sie? Für diese Menschen? Das wird sie wahrscheinlich nicht allein sein. Wir haben ja auch Hörer gehabt, die sehr gebildet sind und trotzdem diese Schwäche haben.
Durchaus. Also wir haben kein großes Angebot in dem Bereich, aber wir haben durchaus auch ein Angebot, das jedes Semester stattfindet für Personen, die AkademikerInnen sind tatsächlich oder mitten im Berufsleben sind und viel mit Schriftsprache zu tun haben und wo es wirklich um solche Schwierigkeiten geht, die sie beschreibt. Ja.
Genau, und sie schreibt auch noch eine andere Frage. Sie möchte gerne Karriere machen im Bereich der Soziologie und sich auch auf Stellen in der Wissenschaft bewerben. Wie würden Sie an meiner Stelle damit umgehen? Würden Sie das Thema bei Bewerbung ansprechen? Das ist vielleicht eine heikle Frage.
Ja, sehr schwierig. Vielleicht kann das Professor Schrader beantworten.
Herr Schrader, Sie als wissenschaftlicher Direktor des Deutschen Instituts für Erwachsenenbildung am Leibniz-Zentrum für lebenslanges Lernen sind ja auch damit beschäftigt, was es für Angebote gibt und sind natürlich auch in der Wissenschaft selber. Also würden Sie sagen, bei mir an der Uni, wenn sich da jemand bewirbt, sollte er das oder sie das benennen?
Also bei mir könnte sich die Studierende, die angefragt hat, bewerben. Ich habe selbst schon mehrere Studierende begleitet für Abschlussarbeiten, auch für Promotionen, die über Legasthenie sozusagen verfügt haben, also Legasthenikerinnen, Legastheniker gewesen sind. Dafür gibt es auch spezielle Rahmenbedingungen im universitären Kontext. Man bekommt zum Beispiel mehr Zeit für Prüfungen eingeräumt, wenn man mit einer solchen Diagnose dann an seine Hochschullehrerin, an seinen Hochschullehrer herantritt. Und nochmal, das war ja, glaube ich, der Herr Sitkers, in der Regel sind es eben spezifische Einschränkungen, keine grundlegenden kognitiven Einschränkungen, die mit Legasthenie verbunden sind. Und damit sollte man, damit muss man in bestimmten Situationen, glaube ich, dann auch offensiv umgehen. Und bei Bewerbung kann man das durchaus thematisieren, weil man dann eben von Beginn an darüber nachdenken kann, wie viel in Anführungszeichen mehr Zeit eingeräumt wird für das Lesen und Schreiben von Texten, wenn man etwa im wissenschaftlichen Bereich weiterarbeiten will. Es gibt sicher auch Kursangebote, es gibt auch einen Verband, dessen Name mir jetzt nicht einfällt, auf Bundesebene, an den könnte man sich wenden. Und es gibt sicher auch Kursangebote oder Selbstlernangebote im Internet, sodass man seine spezifische Leserechtschreibschwäche dann sozusagen auch ausgleichen kann, sich dort in diese Richtung weiterqualifizieren kann.
Genau. Ja, der Bundesverband Legasthenie
zum Beispiel. Ja, danke.
Legasthenie und Dyskalkulie. Also es ist tatsächlich, was ich jetzt sehr interessant finde, auch an den Zuschriften oder den Anrufenden, dass wir hier so ein großes Spektrum haben an Personen, die Schwierigkeiten mit der Schrift haben. Also es waren ja jetzt auch einige, die schon auf einem sehr hohen Bildungsniveau unterwegs sind und einfach auch diesem normativen Druck, einfach, also unter diesen Normvorstellungen und den Konventionen zu leiden haben und da einfach noch Schwierigkeiten haben. Wir selbst in unserem Feld konzentrieren uns ja auf eine Zielgruppe, wo es wirklich schon auch noch stärker um Alltagsbewältigung geht, ne, was die Schriftsprachkompetenz angeht. Also da muss man, glaube ich, auch nochmal differenzieren, aber ich finde es besonders wichtig, dass wir diese Bandbreite hier auch abbilden, also dass die Personen sich auch melden und das deutlich machen, dass es nämlich auch vielleicht noch an Angeboten mangelt für Personen, die sagen, ich bin hier, ich studiere oder ich möchte wissenschaftlich arbeiten und ich brauche Rechtschreibtrainings zum Beispiel oder so.
Das ist ganz vielfältig. Und ich möchte jetzt Herrn Jansen aus Worms zu Wort kommen lassen, der jetzt in der Leitung ist. Schönen guten Morgen, Herr Jansen.
Schönen guten Morgen.
Herr Jansen, Sie haben eine Frage, ich glaube, die in Richtung künstliche Intelligenz geht.
Genau so ist es. Also wie gesagt, zum einen, ich hatte früher in der Grundschule auch Lese-Rechtschreibprobleme und die haben sich im Prinzip dadurch auch ein bisschen verbessert, dass ich dann irgendwann mal so einen Schreibmaschinenkurs gemacht hatte. Da wollte ich einmal darauf hinweisen, dass das möglicherweise auch dazu beiträgt, die Schwächen da etwas zu verbessern. Auf der anderen Seite ist mir jetzt durch den Kopf gegangen während der Autofahrt, dass es vielleicht auch ganz sinnvoll sein könnte, da mit künstlicher Intelligenz zu versuchen, weiterzukommen. Dass man zum Beispiel, stelle ich mir jetzt mal recht naiv vor, praktisch einen Text liest und den gleichzeitig auch vorgelesen bekommt, sodass man praktisch die Kontrolle hat, ob man das, was man gelesen hat, auch richtig gelesen hat und dass das alles so weit passt. Weil ich denke einfach, Übung macht da den Meister unter Umständen und verbessert zumindest mal die ganze Situation, wenn man denn schon lesen kann und entsprechend nur jetzt Legasthenie in Anführungszeichen als Problem hat. Aber es könnte zum Beispiel auch den Leuten helfen, die noch gar nicht lesen können, dass man einfach ganz langsam, so wie man das in der Grundschule mal mit ABC gelernt hat, dann mit der künstlichen Intelligenz dann weiterkommt. Und das kann man ja zu jeder Tages- und Nachtzeit dann testen und muss nicht unbedingt in irgendwelche Volkshochschulkurse und so weiter gehen, um einfach selbstsicher zu werden im Umgang mit Lesen und Schreiben.
Ja, das ist eine spannende Anregung. Die hatte ich bei mir auch auf dem Zettel. Was kann man machen, auch an technischen Möglichkeiten, an digitalen Angeboten? Frau Koppe, was tut sich da auf dem Feld?
Ja, tatsächlich hat der Deutsche Volksschulverband eine Lern-App auf dem Markt. Und damit kann man natürlich auch sich erstmal einstufen lassen individuell und mit dieser App einfach mobil überall weiterlernen. Und aktuell ist der Deutsche Volkshochschulverband dabei, eine Lese-App auch zu installieren. Und die läuft auch über die KI, über die künstliche Intelligenz. Also der Hinweis ist gut. Aber wenn man mit der künstlichen Intelligenz arbeitet, muss man natürlich auch gewisse Begriffe erstmal einspeisen, also vorformulieren, abtippen. Und also es setzt auch gewisse Voraussetzungen auch voraus, ja.
Ja, genau, jeder knüpft da woanders an. Ich danke Ihnen ganz herzlich, Herr Jansen, dass Sie uns das geschildert haben und Sie persönlich, wenn ich das rausgehört habe, haben da jetzt keine Probleme mehr damit.
Also es kommt immer mal wieder vor, das hängt aber auch so ein bisschen, denke ich mal, so mit der Tagesform zusammen, dass man sich mal vertippt oder beziehungsweise mal was falsch schreibt. Aber da haben wir ja Gott sei Dank die Möglichkeit, mittlerweile auch eine Rechtschreibprüfung durchführen zu lassen, um dann eben zu schauen, ob irgendwo ein Tippfehler drin ist. Ich denke, das hat auch viel mit Tagesform zu tun, dass wenn man in der Problematik mal drin war, dass sowas immer mal wieder passieren kann. Ja, also zu 100% weg ist es mit Sicherheit auch bei mir nicht.
Aber ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie uns Ihre Erfahrungen geschildert haben. Herr Jansen aus Worms war das. Und wir haben, was ich auch noch einbringen möchte, wir gucken, was sind noch weitere Angebote, die es geben kann und geben muss. Aber auch, was kann man auch jetzt schon machen, um den Menschen, die diese Schwächen haben mit dem Lesen, mit dem Schreiben, helfen, um im Alltag besser zurechtzukommen. Also da gibt es zum Beispiel ja die Medien, die Nachrichten in einfacher Sprache anbieten. Das macht auch der Deutschlandfunk. Jeden Freitag gibt es bei uns um 19.05 Uhr einen Wochenrückblick in einfacher Sprache. Auf der Seite Nachrichten leicht finden Nutzerinnen und Nutzer zudem Audios und Artikel ebenfalls in einfacher Sprache. Auch die Tagesschau hat jetzt ganz neu eine Ausgabe pro Tag in einfacher Sprache, die täglich um 19 Uhr auf Tagesschau 24 ausgestrahlt wird. Es wird also auch einiges getan, um durch eine bessere Verständlichkeit erst einmal eine größere Teilhabe von Menschen zu ermöglichen. Herr Schrader, wie wichtig sind denn diese Angebote und erreichen Sie die Betreffenden?
Die Angebote sind natürlich fundamental wichtig. Welche Reichweite sie haben, kann ich nicht beurteilen, aber ich vermute mal, dass sie eine große Reichweite haben. Jedenfalls haben sie Potenzial für eine sehr große Reichweite. Das ist ja letztlich auch Ausdruck der Tatsache, dass das Problem bewusster geworden ist, auch bei Menschen unter anderem im Medienbereich, die ihre Form, ihre Nachrichten darzustellen, dann eben entsprechend anpassen auf Adressatinnengruppen, die über eingeschränkte Möglichkeiten im Lesen und Schreiben verfügen. Ich würde gern, wenn ich darf, noch kurz auf den aus meiner Sicht wichtigen Hinweis von dem Herrn Janssen aus Worms eingehen. Er hat von künstlicher Intelligenz gesprochen. Ich würde es etwas allgemeiner fassen und nach den Möglichkeiten fragen, die digitale Medien bieten, um Geringliteralisierten zu helfen, ihren Alltag zu bewältigen beziehungsweise ihre Aufgaben so zu erfüllen, lernen zu können, wie sie das als notwendig erachten. Und da, denke ich, ist das Potenzial schon sehr, sehr groß. Das kennen wir alle. Das ist auch schon angesprochen worden. Wir haben die Möglichkeit, gesprochene Sprache in geschriebene Sprache übersetzen zu lassen von digitalen Medien und das Umgekehrte auch. Und das kann man natürlich nutzen, um zu üben. Man kann gezielt Texte suchen im Internet. Wir haben im Institut mal eine Suchmaschine entwickelt, die es erlaubt zu sagen, ich verfüge über folgende sprachliche Kompetenzen und ich möchte gerne Texte in meinem Hobby-Spezialbereich sozusagen im Internet finden. Dann erlaubt diese Suchmaschine es, solche Texte zu erschließen. Und perspektivisch, denke ich, haben natürlich die digitalen Medien, hat die künstliche Intelligenz, jetzt verwende ich doch mal den Begriff, die Möglichkeit, Lernangebote für alle, aber auch gerade für Geringliteralisierte zu entwickeln, die viel, viel stärker kommunikativ ausgerichtet sind, die sie stärker fordern, die ihnen mehr Übungsmöglichkeiten einräumen, sowohl bei der schriftlichen Kommunikation als auch bei der mündlichen Kommunikation. Da sehe ich sehr, sehr großes Potenzial. Das wird in Teilbereichen auch schon gemacht. Die Volkshochschulen haben ein Lernportal ja auch aufgebaut, das mit künstlicher Intelligenz sozusagen bereits arbeitet. Das wird, und das wäre perspektivisch, glaube ich, auch eine der großen Herausforderungen, auch eine der wichtigen Aufgaben der Wissenschaft sein, Nutzungsmöglichkeiten der digitalen Medien, der künstlichen Intelligenz zu entwickeln, die tatsächlich lernfördernd eingesetzt werden können und dann dafür zu sorgen, dass sie möglichst breit genutzt werden können. Und das gilt bei digitalen Medien natürlich grundsätzlich wie bei der Medienkommunikation, etwa der Tagesschau, die ihre Nachrichten in einfacher Sprache präsentieren. Da ist die Reichweite natürlich sehr, sehr viel größer, naturgemäß, als die Reichweite eines Volkshochschulkurses vor Ort. Und das wird notwendig sein. Also bei allen positiven Beispielen muss man sich nochmal vor Augen führen. Wir reden von geschätzt, würde ich jetzt sagen, vorsichtig, etwa 6 Millionen geringliteralisierten Menschen. Und wir haben aber gleichzeitig eine Zahl von vielleicht 40.000 oder 50.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die in Kurse gehen. Da ist eine beträchtliche Diskrepanz und digitale Medien, nicht sozusagen als Alternative zum Kurs, aber ergänzend zum Kurs, bieten, glaube ich, sehr großes Potenzial, das wir noch nicht annähernd genutzt haben.
Ja, ein ganz wichtiger Hinweis. Und wir haben auch von Hörerinnen und Hörern einiges bekommen. Eine Hörerin schreibt uns, es gibt in allen Dörfern in Schleswig-Holstein jetzt Kümmerer, welche Leuten mit Lese- und Rechtschreibschwächen zur Hilfe stehen. Es sollen somit vertraute Gesichter geben, an die man sich wenden kann, ohne zum Beispiel zwingend die Hilfe der Familie in Anspruch nehmen zu müssen. Und das Ganze wäre könnte man auch kostenfrei beziehen. Und eine Hörerin schreibt uns, leider gibt es an den Schulen zu wenig Menschen, die sich mit dem Thema befassen, weil die Tochter zum Beispiel eine Lese- und Rechtschreibschwäche hat. Auch da gibt es wahrscheinlich noch Luft nach oben, wie man diese Kinder besser fördern kann und die Betroffenen insgesamt nicht alleine lassen kann. Oder tut sich da was? Ich gebe das mal in die Runde. Wie haben Sie da einen Einblick, wie sensibel die Lehrer für diesen Bereich sind?
Ich kann vielleicht eine kurze Einschätzung geben. Soweit ich das beobachte, ich bin kein Lehrerbildner, aber soweit ich das beobachte, ist das Phänomen von funktionalem Analphabetismus oder geringer Literalität in den Curricula der Lehrerbildung noch nicht angekommen. Also. Die Mehrsprachigkeitsherausforderung wird schon sehr viel intensiver diskutiert. Das Phänomen, dass viele, auch Schülerinnen und Schüler, die Schule verlassen, ohne hinreichende Kompetenzen zu haben, auch im schriftsprachlichen Bereich, ist noch nicht Teil der Lehrerbildung. Das müsste sicher werden, damit Lehrerinnen und Lehrer, wenn man so will, schon frühzeitig sensibilisiert werden auf Problemstellungen, die sich ergeben und auch auf Möglichkeiten, nicht nur der Diagnose, sondern auch der Förderung. Und das scheint mir insbesondere wichtig zu sein, dass, wenn man sich die letzten PISA-Ergebnisse vor Augen führt oder die sogenannten IQB-Bildungstrends, in denen etwa Kompetenzen im Lesen des Deutschen, im Zuhören, in der Orthographie getestet worden sind, darauf hindeuten, dass wir da in den letzten Jahren drastische Kompetenzverluste Also zu beobachten haben, umso wichtiger, glaube ich, wäre es, das in der Lehrerbildung schon frühzeitig zu thematisieren.
Das heißt, man muss sich auf eine Verschärfung der Situation möglicherweise einstellen und auch gucken, werden diese Programme über die Alphabetisierung, werden die weiter gefördert? Gibt es dann politischen Rückhalt auch, dass das passiert? Ich habe auch noch eine Mail bekommen von einer Hörerin, die sagt, sie ist in der ambulanten Kinder- und Jugendhilfe tätig und fragt, da gibt es viele Menschen mit Deutsch als Zweitsprache, die das lernen. Und sie fragt, gibt es da neben den Alphabetisierungsangeboten Hilfsmittel, Apps, die Texte übersetzen oder vorlesen? Was gibt es überhaupt an gutem Material auch? Gibt es da etwas, wo man sagen kann, da versucht man ganz gezielt auf die unterschiedlichen Bedürfnisse der Betroffenen einzugehen?
Ich würde sagen, das ist dann auch so ein Fall, wo man sich auch nochmal beraten lassen kann. Also im Alpha-Telefon haben wir das auch öfter, dass eben nach Materialien gefragt wird. Und das kann man dann sicherlich besser in Ruhe oder auch am konkreten Fall, am individuellen Fall besprechen.
Genau, das Alpha-Telefon, da sagen wir gerne nochmal die Nummer. Das Alpha-Telefon verfügt auch über eine bundesweite Kursdatenbank, in dem die Lernangebote für Erwachsene in ganz Deutschland erfasst sind. Und diese Telefonnummer lautet 0800 5333 4455. 0800 5333 4455, also eine ganz, ganz wichtige Anlaufstelle. Was kann man vielleicht zusammenfassend sagen? Wir haben gesehen, das Problem ist da, es verschärft sich teilweise, es ist immer noch ein Tabu, aber gleichzeitig passiert etwas an Öffentlichkeit, dass es auch wahrgenommen wird. Frau Okoppe, sind Sie optimistisch, dass diesen Betroffenen besser geholfen wird künftig?
Ja, also ich betrachte das ja hier aus Köln und hier haben wir eine gute Infrastruktur. Das heißt, viele AkteurInnen arbeiten schon mit uns zusammen. Das heißt, die Leistungsträger oder Beratungsstellen wissen darüber und wenden sich auch an uns. Und das sollte natürlich auch flächendeckend bundesweit stattfinden, dass Menschen, auch wenn sie selbst nicht betroffen sind oder keine Betroffenen in ihrem Umfeld haben, auch darüber wissen und dass das zu keinem Randthema wird, sondern zu einem wichtigen Thema auch auf politischer Ebene, dass die kostenfreie Grundbildung, dass das einfach langfristig implementiert werden sollte und dass nicht nur die Schulbildung für Kinder und Jugendliche, sondern auch für Erwachsene die Grundbildung einfach Normalität werden sollte.
Ja. Das nehmen wir mal als Schlusswort. Vielen Dank, Monika Koppel, Leiterin des Alphabetisierungsprogramms an der Volkshochschule Köln. Danke auch Dr. Nicole Pöppel, Geschäftsführerin des Bundesverbandes Alphabetisierung und Grundbildung. Und danke auch Professor Josef Schrader, wissenschaftlicher Direktor des Deutschen Instituts für Erwachsenenbildung. Und danke auch allen Hörern, die sich trotz der Scham, die es ja oft gibt, beteiligt haben und vielleicht auch andere ermutigt haben, an solchen Programmen teilzunehmen. Hier folgt gleich die Sendung Umwelt und Verbraucher. Noch einen schönen Tag wünscht Ihnen Dörte Hinrichs.